Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Das Witzige ist, es ist die zweite Folge von Ehrensache und wir haben direkt schon den Redaktionsplan einmal komplett über den Haufen geworfen. Es ist sozusagen jetzt eine Art Extrablatt, nur nicht zum Lesen, sondern zum Hören, also eine Sondersendung. Bevor ich euch erkläre, worum es geht, darf ich erstmal meinen heutigen Gast ganz kurz vorstellen mit zwei Sätzen. Der steht nämlich, er ist das Wortspiel, unter Spannung.
Genau, ich bin der Raphael Haug, ich bin bei der Landenergie seit 3 Jahren und darf mich so um das ganze Thema erneuerbare Energien kümmern und eben auch so Themen wie, was passiert auf dem Energiemarkt, was tut sich mit anderen spannenden Themen, wo ist die Verknüpfung zwischen Energiewirtschaft und Landwirtschaft.
Genau, und deswegen, ihr habt es gehört, Landenergie, falls ihr es nicht kennt, das ist der Dienstleister, der Energiedienstleister der Maschinenringe. Und ich habe am Montag oder am Dienstag von meinem Gasversorger eine Mail bekommen, mit der habe ich erstmal schon gerechnet. Das ist ja relativ, glaube ich, allen bekannt, dass Strom teurer wird, dass Gaspreis explodiert ist, dass Tanken viel teurer geworden ist. Aber wo ich dann gesehen habe, um wie viel teurer mein Gas werden soll bei diesem Versorger im nächsten Jahr, also ich muss das erstmal nachrechnen, Tatsache, dann habe ich verstanden, dass es mindestens 100% Preisaufschlag sind, vermutlich sogar noch ein bisschen mehr, war natürlich nicht nur klar, dass ich diesen Vertrag auf jeden Fall kündigen werde. Ich habe mich auch wirklich gefragt, wie wirklich im Detail diese Preise zustande kommen. Ja, ich habe mal was gehört, dass irgendwie China oder die USA viel Gas gekauft haben und ich habe auch immer schon gehört, dass durch die Energiewende Strom und Gas und weiß der Geier, was alles teuer werden soll oder teurer wird. Aber dass es so krass viel teurer wird, damit habe ich nicht gerechnet und ich konnte es mir auch irgendwie nicht erklären. Und ich will sowas immer wissen. Und deswegen dachte ich mir, euch geht es bestimmt genauso und ich hole mir mal den Raphael her, weil der sowas auf jeden Fall weiß. Und deswegen die Einstiegsfrage, Raphael, was ist da gerade los? Warum wird Sprit, warum wird Gas, warum wird Strom, warum wird Energie so verdammt teuer?
Ja, der Energiemarkt, der ist eigentlich seit der Corona-Krise in einem Auf und Ab. Und man hat da recht große Preisverluste, aber auch krasse Preisanstiege gesehen. Und ja, Corona-Krise war klar, letztes Jahr Lockdown, ging alles, wurde runtergefahren, Betriebe haben geschlossen, in Haushalten waren die Leute zu Hause im Homeoffice und kaum noch Nachfrage da. Und dann ging eben auch der Strompreis mit nach unten. Und jetzt eben, seit es hier wieder bergauf geht, gehen auch da wieder die Preise nach oben. Und ja, verschiedene Gründe spielen hier einfach eine Rolle, weshalb die Preise ja wirklich exorbitant gestiegen sind.
Aber es ist schon so, dass sich die Preise, ich sag mal, nicht wieder normalisieren auf das Vor-Corona-Hoch, sondern die gehen, also meinem Gefühl her und auch meinen Recherchen nach zufolge, ja, also die steigen ja einfach, die sind ja schon weit drüber, als wie es vor Corona war, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Wenn man mal die letzten Jahre oder mal bis 2007, 2008 zurückschaut, da war ja die Weltfinanzkrise, Wirtschaftskrise, da war man mal auf einem recht hohen Niveau von über 12 Cent die Kilowattstunde, was der Strom in der Grundlast gekostet hat. Und mittlerweile war man jetzt in den letzten Monaten zwischenzeitlich bei über 16 Cent die Kilowattstunde. Und das ist doch ein riesiger, immenser Preisanstieg.
Jetzt ist es ja so, für mich, ich glaube auch für die meisten anderen, Strom ist ja was Unsichtbares. Ja, der ist ja einfach da, der kommt da aus der Steckdose, der geht da in die Lampe rein, in meinen Kühlschrank. Ich mache mir keine Gedanken, wo der herkommt. Gas ist es das Gleiche. Also ich habe zwar bei meinem jetzt noch aktuellen Versorger Tatsache irgendeinen Ökotarif abgeschlossen, weil ich da mit so und so viel Tonnen oder Kilogramm vermutlich eher CO2 einspare, aber schlussendlich, wo das Gas herkommt, nicht, dass ich es nicht weiß, ich bin ehrlich, es hat mich bisher auch nicht interessiert. Es ist halt einfach da. Und ich glaube, so geht es den meisten auch. Und was ich eben erst recht nicht weiß, ist, wie setzt sich dieser für mich gefühlt mittlerweile exorbitant hohe Preis, sowohl bei Strom als auch bei Gas, eigentlich zusammen? Also erklär mir doch mal Strompreis. Wie kommt es, dass ich in Deutschland für die Kilowattstunde, ich glaube sogar im weltweiten Vergleich, am meisten bezahle?
Genau. Ja, der Strompreis setzt sich im Prinzip aus 3 Komponenten zusammen. Das ist einmal der Energiepreis, dann das Thema Netznutzungsentgelte und das Thema Abgaben und Umlagen. Der Energiepreis ist der Teil, den der Energieversorger bekommt oder der Gaspreis, den der Gasversorger bekommt. Den kann er beeinflussen, je nachdem, wie er den Strom einkauft oder das Gas einkauft. Das Thema Netznutzungsentgelte betrifft den Netzbetreiber, also der dafür zuständig ist, das Strom oder eben auch Gasnetz zur Verfügung zu stellen, das Gas oder den Strom durchzuleiten. Und schlussendlich kommen hier auf diesen Teil nochmal Abgaben und Umlagen obendrauf, als alles Bestandteile, die vom Staat bestimmt werden. und dass man sich das so grob vorstellen kann. Ein Viertel in etwa ist der Teil, den Energieversorger beeinflusst beim Strom. Ein weiteres Viertel kommt vom Netzbetreiber und der Rest, über 50%, sind Abgaben und Umlagen, die durch den Staat beeinflusst werden.
Also zusammengefasst, es sind irgendeine Form von Steuern, vor allem die Hälfte von meinem Strompreis. Ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du das kannst. Wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Also sind da die Steuern ähnlich, aber vielleicht die Netzentgelte, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, die wie heißt es?
Netznutzungsentgelte.
Netznutzungsentgelte niedriger. Also warum ist vermutlich in Spanien, ich habe keine Ahnung, oder in Italien oder auch in Frankreich der Strom trotzdem noch günstiger als bei uns?
Ja, der Energiepreis oder der Strom wird über die Börse, wird europaweit an verschiedenen Strombörsen eingekauft. Hier ist das Niveau vielleicht ab und zu ein bisschen unterschiedlich, je nach Land. Da ist aber die Differenz nicht so groß. Der größte Teil liegt wirklich in Deutschland sehr stark hohen Anteil Abgaben und Umlagen, weil einfach hier die EEG-Umlage zum Beispiel mit drin ist, also die Umlage, die dazu verwendet wird, erneuerbare Energien zu fördern. Dann ist die Ökostromumlage drin, beziehungsweise die Stromsteuer und eben auch die Mehrwertsteuer, die eben da drauf nochmal drauf kommt. Und das sind alles so Faktoren, die das Ganze ja künstlich nach oben treiben.
Wie kann ich mir diese Strombörse vorstellen? Es wird ja nicht so sein, dass deine Herkunft sagt, schau, ich habe einen Container voll Strom, ja, den kannst du kaufen. Also erklär uns mal, wie diese Strombörse, dieser Strommarkt überhaupt funktioniert.
Ja, prinzipiell kann man sich das so vorstellen, es gibt den langfristigen Markt, wo ich schon die nächsten 3 Jahre den Strom einkaufen kann und mich schon recht frühzeitig absichern, wenn ich davon ausgehe, dass die Strompreise eher nach oben gehen. Und es gibt ja den kurzfristigen Markt, wo ich nochmal nachschärfen kann, wenn ich doch zu wenig oder zu viel Energie eingekauft habe, wo ich nochmal kurzfristig Strom oder eben auch Gas ja verkaufen kann. Und dann, ja, der Strompreis an der Strombörse, der setzt sich oder die Preisbildung findet nach der sogenannten Merit-Order-Regel statt. Man versucht einfach hier, oder das Ziel ist, den Stromkosten oder die Preise zu optimieren. Und durch den Einspeisevorrang, den wir gesetzlich vorgegeben haben im Erneuerbaren Energiengesetz, dürfen oder müssen erneuerbare Energien wie Wind, Solar, Wasserkraft, Biogas vorrangig ins Netz einspeisen. Und danach nimmt man die Kraftwerke, die günstigere Kosten haben, und ordnet die der Reihe nach an. Und sagt dann, okay, Braunkohlekraftwerke, die sind recht günstig, die kommen als erstes mit Atom und Braunkohle. Das sind so die ersten Kraftwerke, die dann dazu verwendet werden, den Strom zu erzeugen. Danach kommen die Steinkohlekraftwerke und am Ende stehen dann die teuren Gaskraftwerke. Und wenn dann die entsprechende Strommenge, die jetzt eben benötigt wird, erreicht ist, dann setzt das letzte Kraftwerk, das eben noch dann benötigt wird, in dieser Reihenfolge den Preis für alle anderen. Und dann hat man entweder recht niedrige Preise oder recht hohe Preise, je nachdem, welches Kraftwerk am Ende den Preis setzt.
Das heißt, wenn wir also einen richtig guten Sommer hätten mit viel Sonne und viel Wind und wir extrem viel Strom über diese erneuerbaren Energien erzeugen, wäre der Strompreis an der Strombörse, ich hoffe, ich habe richtig verstanden, dann günstiger, weil wir die Gaskraftwerke de facto, die am teuersten sind, nicht bräuchten.
Genau, aus Sicht der Erzeugung oder des Angebots ist diese Blickrichtung richtig. Man muss natürlich immer noch betrachten, es gibt auch die andere Seite, die Nachfrageseite. Und die hat eben auch nochmal Auswirkungen auf den Strompreis. Je nachdem, wenn eben viel Strom in Industrie, Gewerbe benötigt wird, dann ist eben eine hohe Nachfrage da. Das kann sich dementsprechend dann nochmal auf den Preis auswirken. Oder das andere Beispiel, was man immer ganz gut an den Pfingsttagen sieht, da ist eben Feiertage, die Erzeugung eben aus erneuerbaren Energien ist recht gut. Und da geht eben der Preis wirklich in den Keller, zum Teil auch negative Strompreise. Und es lässt sich zum Teil sogar der gesamte Stromverbrauch, den wir in Deutschland benötigen, rein aus erneuerbaren Energien decken.
Aber vermutlich war es in diesem Sommer nicht so, oder?
Ja, dieses Jahr war es eher schlechter, die Ausbeute eben von erneuerbaren Energien, von Wind, von Photovoltaik. Genau, und das hat eben auch zu diesem sehr stark steigenden Preisen jetzt eben geführt. Du hast vorhin nach den Gründen gefragt. Das war eben mit ein Grund, dass wir steigende Preise hatten, ist eben hauptsächlich auch am Strommarkt, dass eben viel Strom aus erneuerbaren Energien gefehlt hat. Auf der anderen Seite musste man eben teure Kohle einkaufen, die am Weltmarkt nicht verfügbar war. Das Gas ist recht teuer, eben auch durch die politischen Diskussionen mit Russland, dem Ausbau der Gaspipeline Nord Stream 2. Das spielt alles eben mit in die Diskussion mit rein, dass wir jetzt eben über den Sommer sehr stark steigende Preise hatten, die sich jetzt auch in den Herbst ja noch mit auswirken.
Du hast ja gerade schon gesagt, so mit Weltmarkt und im Grunde Weltpolitik, so Russland, China, USA. Jetzt ist es für mich so, ich wohne im letzten nördlichen Zipfel von Niederbayern. Das heißt, von mir bis zum Atomkraftwerk Isar 2 sind es so 40 Minuten, würde ich sagen. Im Norden von München steht, glaube ich, auch eines der größten noch in Betrieb befindlichen Kohlekraftwerke. Das sind so 45 Minuten von mir. Das heißt, rein so von den Großanlagen, die ich kenne, die ich sehe, würde ich sagen, Mensch, also was hat denn mein kleines, puppeliges Einfamilienhaus mit dem Weltmarkt zu tun? Wieso richtet sich mein Preis nach dem Weltmarkt, wenn ich doch hier, gut, es wird abgeschalten, ein Atomkraftwerk vor der Haustür habe und es wird in einigen Jahren abgeschalten, ein Kohlekraftwerk vor der Haustür habe?
Ja, Deutschland, das muss man sich immer vor Augen halten, 70% der Energie, die wir brauchen, müssen wir aus dem Ausland einkaufen. Nur 30% können wir selbst erzeugen aus eigenen Quellen oder mit eigenen Rohstoffvorkommen. Man muss einfach da denken, nicht nur Strom hängt ja von fossilen Energieträgern ab, eben aber auch Benzin, Diesel, das sind alles Kraftstoffe, die wir zum Großteil eben selbst einkaufen müssen, weil wir sie selbst nicht produzieren können. Und da sind wir einfach vom Weltmarkt abhängig. Hier in dem Fall eher abhängig und vielleicht auch negativ abhängig. Auf der anderen Seite Deutschland, sehr große Exportnation, was Maschinenbau, was andere Erzeugnisse angeht. Da profitieren wir von dem weltweiten Markt, dass eben viele andere Länder unsere Erzeugnisse einfach nachfragen.
Gut, jetzt verkaufe ich halt keine Maschinen, davon habe ich jetzt gefühlt nichts. Aber ist da eine Möglichkeit, dass ich, anders gefragt, gibt es da vielleicht auch im Zuge dieser Energiewende die Chance, dass Deutschland nicht nur 30% selbst produziert und 70% importieren muss? Die Zahl bezieht sich ja, glaube ich, auf alle Energieformen, also auch auf Sprit und dergleichen, was ja aber auch theoretisch oder auch praktisch politisch gewollt ein nahes Ende hat, dass wir eigentlich keinen Benzin und keinen Diesel oder weniger brauchen, weil wir ja eben erst recht mit E-Autos fahren sollen. Also gibt es da die Möglichkeit, die Chance aus deiner Sicht, dass wir da im Zuge der Energiewende, wenn wir es richtig machen, mehr Strom selbst produzieren, oder wird dieses Verhältnis Export-Import irgendwie trotzdem bleiben?
Ich denke schon, mit einem gezielten Ausbau der erneuerbaren Energien, dass man wirklich schaut, welches Potenzial haben wir, wo können wir das nutzen? Windkraft am Meer, Windkraft auf Land, dass wir Flächen, Dachflächen weiter nutzen, Photovoltaik zubauen, was jetzt ja zum Teil auch kommt mit der Photovoltaikpflicht auf Gewerbedächern, dass man da einfach versucht, immer mehr Strom selbst zu erzeugen, den wir dann eben vielseitig nutzen können für Mobilität. Es wird über Wasserstofflösungen nachgedacht. Da lässt sich, denke ich, in Zukunft schon einiges aus eigener Kraft stemmen und erzeugen. Auf der anderen Seite ist es wirklich eine langfristige Aufgabe, und da eine wirkliche Abhängigkeit von anderen Ländern, von dieser Importsituation zu bekommen, wird schwierig oder eine große Herausforderung.
Raphael, du hast jetzt gerade ganz gut auch erklärt einfach, dass nicht nur der Weltmarkt, sondern natürlich auch die Weltpolitik, wobei das ja irgendwo vielleicht auch eins ist, logischerweise, eine Rolle spielt. Nord Stream 2. So, ist jetzt eine Sache, die war jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, wieder recht groß in den Medien. Mittlerweile hören wir nichts davon. Ist das Ding schon angeschaltet? Läuft da Gas durch, oder wie ist da der Stand? Und warum beeinflusst das offensichtlich meinen Gaspreis?
Genau, der aktuelle Stand ist, dass diese Gaspipeline fertig ist und dass eben auch über Russland jetzt direkt nach Deutschland Gas geliefert werden kann. Die Schwierigkeit liegt aktuell noch in den Gesetzen oder in den regulatorischen Bestimmungen, dass einfach hier ein Gasbetreiber oder Gasnetzbetreiber einfach auch in Deutschland eine Rechtsform haben muss einen Unternehmenssitz in Deutschland haben. Und da muss eben dieser russische Gasnetzbetreiber sozusagen noch eine Gesellschaft in Deutschland gründen, dass eben das auch über die Bestimmungen und Regularien der Bundesnetzagentur entspricht. Und das ist aktuell noch der Punkt, weshalb es hakt. Man kann vielleicht bestimmt auch politisch sagen, die einen möchten es, dass eben diese Länder, die zwischendrin liegen, worüber das Gas aktuell geliefert wird, durch die Ukraine etc., wo auch einfach ja Konfliktpotenziale, Konfliktherde da sind, dass man jetzt hier eine zweite Gasverbindung hat und eben auch von Russland direkt beliefert werden kann. Auf der anderen Seite macht man sich jetzt natürlich hier nicht nur von den anderen Ländern, sondern auch von Russland nochmal abhängig. Man hat die politischen Diskussionen, und ja, da muss man einfach schauen, wie das weitergeht. Man wird, denke ich, auch langfristig aufs Gas einfach angewiesen sein.
Es ist nämlich, also mir geht's so, ich bin jetzt Tatsache kein Freund der russischen Politik. Und zu wissen, dass ich davon abhängig bin, ob es mir im Winter warm wird oder nicht, dass ich da von Russland abhängig bin, ist natürlich irgendwie für mich tatsächlich so ein Gefühl, das macht mich nicht glücklich. Aber es gibt ja auch keine wirkliche Alternative. Also klar, ich kann vermutlich mich von wem anders abhängig machen, aber wie viel Erdgas fördern wir in Deutschland? Nichts vermutlich, gefühlt ein bisschen in der Nordsee oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, die Mengen, die gefördert werden, sind ziemlich gering, aber auch die Möglichkeit, über andere Verbindungen Gas zu bekommen, ist schwierig. Über Rotterdam und die Häfen ist vieles dann auch immer auch Flüssiggas, was transportiert wird. Aber auch hier ist einfach die Nachfrage auf dem Weltmarkt recht hoch. Ja, China möchte langfristig auch weg von der Kohle. Es sind nochmal ganz andere Dimensionen, wie wir hier in Deutschland haben. Aber auch die möchten auf ja, klimafreundlichere Energieerzeugung umstellen. Hier wird auch viel Gas verwendet. Dann spielt natürlich auch immer die Kohleproduktion in anderen Ländern eine Rolle. Umso weniger Kohle exportiert wird, muss Gas eingesetzt werden, um diese Lücke zu schließen. Und China hat einfach eine riesige Nachfrage, kauft den Weltmarkt leer. Und auch wenn man nicht von Russland das Gas nehmen möchte, muss man es woanders her einkaufen. Wenn es woanders her kaum Gas gibt, dann sind auch hier die Preise exorbitant hoch. Und das sind alles so Gründe, weshalb es hier vielleicht wirklich sinnvoll ist, auch mehrgleisig zu fahren. Genau.
Da stelle ich mir jetzt schon so, ich sehe die Energiewende als absolut notwendig an, bin ich ehrlich. Ich sehe in ihr aber natürlich auch gewisse Gefahren, wir haben es ja gerade gesagt, in diesem Jahr war die Ausbeute da recht gering. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch Blackout kennt, wo ziemlich gut, glaube ich, auch auf, ist recht dick das Teil, 600 Seiten oder sowas oder noch mehr, ein Stromausfall in Europa beschrieben wird. Das ist zwar der Stromausfall durch einen Hackerangriff und nicht durch, weiß ich nicht, keinen Wind und keine Sonne, aber es ist ja ein Risiko, was da ist, vermutlich, dass wir einfach hier, wenn wir das verpennen, mal im Dunkeln sitzen oder so. Aber andererseits könnte es ja die Möglichkeit sein, wenn wir das richtig machen, wenn wir das gescheit machen, dass wir eben weniger bis gar nicht mehr abhängig sind von zum Beispiel Russland, weil wir das Gas nicht mehr in den Mengen brauchen, oder?
Ja, die Schwierigkeit ist ja immer, erneuerbare Energien, wenn man jetzt Wind, Solar anschaut, sind sehr fluktuativ. Also Sonne nur, wenn die Sonne scheint, Wind nur, wenn der Wind weht. Nachts sieht es da eben schwierig aus. Gas hat eben den Vorteil, wie auch Biogas, ist eben speicherbar. Ich kann das flexibel einsetzen, um diesen Anteil von erneuerbaren Wind, Solar ausgleichen zu können. Und da muss einfach weiterhin zugebaut werden. Eine Überbauung an Wind ist wichtig, an Solar ist wichtig, aber eben auch zu schauen, wie kann ich zu den anderen Zeiten, wenn ich keinen Strom aus Wind und Solar habe, wie kann ich das Ganze ausgleichen? Und wenn ich eben, wie vorhin schon diskutiert, ja aus Kohle und Atom aussteigen möchte, dann steht uns aktuell nur Gas zur Verfügung. Viele denken jetzt an Wasserstoff und Power to Gas zum Beispiel, dann wird es natürlich auch hier schwierig. Der Strom muss auch hier irgendwo herkommen. Verstromung tagsüber nachts in Gas umwandeln, ist vielleicht möglich. Aber auch hier werden Unmengen an erneuerbaren Energien gebraucht und die müssen erstmal installiert werden.
Klingt alles erstmal ziemlich kompliziert, komplex und vor allem auch irgendwie so, als ob da noch nicht wirklich klar ist, ob und wie das funktionieren kann oder soll. Also wie es theoretisch funktionieren kann, ist vermutlich, das wissen alle. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, kein geheimes Gralswissen, aber das praktisch umzusetzen, weiß ich nicht, ob das so...
Ja, es sind einfach viele Diskussionen, viele Punkte, die mit berücksichtigt werden. Das Ganze muss ja dann natürlich dann auch ja in einer gewissen Weise, muss auch die, jeder möchte Energiewende, jeder Verbraucher steht dahinter und sagt, ja, am liebsten will ich erneuerbaren Strom haben und so weiter. Aber wenn dann doch das Windrad in einem Naturschutzgebiet gebaut werden soll oder in Waldflächen dafür gerodet werden, dass Windparks gebaut werden, dann sieht die Begeisterung oder in der Nachbarschaft dann schon wieder schwierig aus. Und da muss einfach langfristig ein Konzept und ein Commitment her, wo viele sagen, ja, ich möchte Wind, erneuerbare Energien, Solarenergie und die bestehenden Potenziale müssen auch hier genutzt werden.
Hand aufs Herz, wird es dich stören, wenn dir jemand ein Windrad quasi so 100 Meter oder 300 oder 500 Meter entfernt von einem Haus hinstellt? Oder?
Ich bin selber, komme ich aus einer kleineren Ortschaft. Da wurden jetzt im Wald über 20 Windräder gebaut. Es war vor 3-4 Jahren der größte Windpark in Baden-Württemberg. Von manchen Richtungen sieht man die Windräder, klar, aber in den meisten Fällen sieht man sie nicht. Man hört sie auch kaum. Wenn wir wenn wir von Atom wegkommen wollen, dann müssen wir, glaube ich, auch akzeptieren, dass die Windräder in unserer Nachbarschaft stehen und an dieses Landschaftsbild müssen wir uns langfristig, glaube ich, gewöhnen.
Ich glaube auch. Und also Ich habe bei mir in meinem Dorf im Umkreis steht erschreckenderweise keines und es wäre aber Platz da. Also klar, es ist Bayern, das heißt, hier ist viel, viel auch Agrarfläche und da kannst du ja locker so ein Ding reinstellen und lieber habe ich 20 Windräder um mich rum als eben 40 Minuten entfernt ein Atomkraftwerk. Das natürlich, das ist eines der sichersten der Welt mit Sicherheit, aber wir wissen nicht, wohin mit dem Scheißdreck, der da drin liegt. Ja? Wir wissen nicht, wohin. Es gibt keinen einzigen Ort auf dieser Erde, wo wir das Zeug länger als 1000 Jahre verbuddeln können. Und dann ist das für mich halt einfach keine Lösung. Auch wenn ich damit kurzfristig eben kein CO2 verursache. Ich verursache Müll, der Millionen von Jahren hier auf diesem Planeten liegen bleibt. Wenn's, und das ist so die absurdeste Vorstellung, wenn es Menschen vielleicht schon nicht mehr gibt. Alles, was unsere Zivilisation jemals irgendwie hervorgebracht hat, ist weg. Aber dieser Atommüll liegt noch irgendwo da und macht diese Erde vielleicht zu einem Ort, an dem nichts mehr überleben kann. Und deswegen ist für mich da Tatsache auch, gibt es da keinen Weg dran vorbei, nicht wie bei den Franzosen oder sowas, die irgendwelche bröckelnden Atommeiler noch versuchen, als nachhaltig zu verkaufen, sondern das muss halt einfach aufhören, dass wir daraus Energie gewinnen. Und wenn du da jetzt so... Das ist immer eine scheiß Frage, aber wenn du jetzt so in deine nicht vorhandene Glaskugel schauen würdest, in die Zukunft, wird Strom bei uns noch teurer oder bleibt der Preis? Also haben wir quasi den Peak, den Höhepunkt erreicht? Kann er günstiger werden, wenn wir mehr selbst erzeugen? Gibt es da so Tendenzen, wo das hingeht oder ist das echt so voll, eigentlich nicht so, also aussagbar?
Ja, es ist wirklich schwierig, in diese Glaskugel reinzuschauen und eine verlässliche Aussage zu treffen. Aber ich habe es ja vorhin schon mal versucht aufzuzeigen, eben, dass man diese Reihenfolge hat, wie man die erneuerbaren Energien als erstes einsetzt und dann fossile Energieträger danach rücken. Diese Lücke wird zukünftig größer werden, wenn wir nächstes Jahr Atomkraft abschalten, wenn wir langfristig aus Kohle raus möchten. Und da müssen wir einfach versuchen, diese Lücke zu füllen. Wenn wir das nicht schaffen über erneuerbare Energien, dann werden wir viel Gas brauchen. Gas wird langfristig eher teurer werden oder auch diese Energieträger wird teurer. Von daher, der Energiepreis wird eher auf diesem Niveau bleiben oder steigen. Das andere Thema, die 50% Steuern, Abgaben, das beeinflusst den Energiepreis natürlich auch, was ich als Haushaltskunde oder landwirtschaftlichen Betrieb spüre. Und hier muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen, dass vielleicht die erneuerbaren Energien nicht mehr über die EEG-Umlage finanziert werden, sondern andere Finanzierungsmöglichkeiten kommen, dass man diese Steuerthematik überdenkt. So muss ich erstmal die Ökostromsteuer bezahlen und darauf nochmal die Stromsteuer. Das sind alles so Faktoren, die in einem zum Teil auch Widerspruch stehen. Zum einen muss Energie teurer werden, um einen Anreiz zu schaffen, dass ich weniger Energie verbrauche. Auf der anderen Seite spüren gerade auch kleinere Haushalte gerade diese steigenden Energiepreise im Verhältnis stärker. Und das kann eben auch zu einem sozialen Ungleichgewicht führen.
Ich habe jetzt mal so ein bisschen kalkuliert und verglichen und geschaut, weil natürlich, dass es teurer wird, war mir klar. Bei mir ist es so, beim Gas, ich kann das jetzt erstmal nur aufs Gas bei mir beziehen, würde ich oder werde ich im nächsten Jahr nur, wenn ich auf die Abschläge schaue, 500 oder 550 Euro mehr zahlen müssen. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Jetzt habe ich das Glück, dass ich ich kann mir das zum Glück leisten. Es ist aber ärgerlich. Jetzt gibt es natürlich genug andere Familien oder Menschen, bei denen das wirklich ja existenziell wird, wo das einfach Geld ist, was nicht da ist. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, worauf muss ich achten? Ich habe da eigentlich zwei Wünsche. Erstens, ich gehöre zu den Leuten, gebe ich ehrlich zu, ich lese so Verträge nicht wirklich. Wäre also selbst schuld, wenn ich in eine Falle reintappe. Ich würde aber auch gerne einen Versorger haben, der eben nicht die Preise um über 100% von einem Jahr aufs andere anhebt, wo ich einfach kündigen muss. Also worauf muss ich als Verbraucher achten, dass ich wieder einen Vertrag abschließe, der vielleicht schön klingt, aber es hinten raus nicht ist? Und was macht ein Energieversorger aus, vielleicht auch Landenergie als Beispiel, der eben nicht Jahr für Jahr drastisch die Preise erhöht?
Ja, die Vergleichsportale, die werben ja mit hohen Neukundenboni etc., wo es einem attraktiv erscheint, hier jetzt zu wechseln und ja, wie du sagst, AGBs liest man nicht gern, aber hier ist meistens ja der, das,
Ich soll es tun, oder?
Man sollte es tun, genau. Man sollte die AGBs lesen, zumindest genau im Hinblick auf diese Boni, was ist da geregelt, wann bekomme ich den Bonus wirklich ausbezahlt, bekomme ich ihn am Ende nach den 24 oder nach den 12 Monaten Vertragslaufzeit ausbezahlt oder bekomme ich ihn als erstes, bekomme ich ihn gut geschrieben und was darf ich nicht tun, damit dieser Bonus nicht verloren geht. Deswegen empfiehlt es sich da wirklich, diese AGBs zu lesen. Und ja, man muss sich dem auch immer bewusst sein, ein Energieversorger, der hohe Boni auslobt, der muss ja kalkulieren und sagen, ich muss ja das Geld auch irgendwann wieder reinbekommen. Also muss der Kunde möglichst ja lang bei dem bleiben oder er hat andere Möglichkeiten, diesen Bonus quer zu subventionieren. Er kauft sich sozusagen seine Kunden. Und ja, ist eben die Frage, inwieweit das eben einen seriösen Energieversorger ausmacht, der wirklich seine Kunden mit Geld kaufen muss oder ob es nicht andere Qualitätsmerkmale gibt, die es lohnenswert machen, bei einem Energieversorger zu bleiben, der eben nicht einen hohen Boni auslobt und sich so anbietet.
Gibt es bei Landenergie einen großen Bonus, wenn ich wechsle?
Es gibt, soweit ich weiß, auch einen kleinen Bonus, um zu wechseln. Aber wir versuchen nicht große Boni auszuloben und zu sagen, hier, wir locken dich mit solchen Angeboten, sondern wir versuchen da wirklich dann dieses Geld lieber allen Kunden ja, zukommen zu lassen und das eben in faire Tarife zu stecken, dieses Geld, weil ich denke, wir sind Maschinenring, wir sind Energieversorger der Maschinenringe. Dieses Geld sollte allen Kunden zugutekommen und nicht unbedingt den Neukunden, die jetzt hier abschließen.
Und ich habe, also damit ihr es auch wisst, die jetzt zuhört, ich arbeite halt hier beim Maschinenring einfach als Redakteur. Und habe vor ein paar Wochen, glaube ich, auch einen Text geschrieben für einen Newsletter oder für eine Newsmeldung, ich weiß es gar nicht, wo wir erklärt haben, dass Landenergie in diesem Jahr für Bestandskunden die Strompreise, wenn ich mich nicht irre, oder die Gaspreise oder beides sogar, nicht erhöhen muss. Wie geht sowas?
Genau, es geht um die Strompreise und ja, wir versuchen einfach als Landenergie langfristig eben schon zu schauen, in welche Richtung geht der Energiemarkt, schon langfristig die Strompreise oder die Konditionen für unsere Kunden zu sichern und dann eben auch zu sagen, hier schließt schon frühzeitig den Vertrag fürs nächste Jahr ab, um eben nicht in die Gefahr zu laufen, wenn doch mal der Energiemarkt nach oben geht, dann zu teuren Konditionen den Vertrag zu verlängern. Und das war eben wieder dieses Jahr der Fall, dass wir schon frühzeitig unsere Mengen sichern konnten. Wir konnten unsere Kunden anschreiben, informieren, dass sie schon frühzeitig die Verträge verlängern. Und deswegen bekommen eben auch dieses Jahr oder eben für nächstes Jahr die Bestandskunden so auch nicht diese starke Preiserhöhung, die jetzt eben in der Diskussion ist, über die wir uns einfach gerade auch unterhalten.
Können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Selbstmarketing machen. Korrigiere mich, falls die Zahl nicht stimmt, aber ich habe irgendwas von über 90% geschrieben in dieser Meldung, die den Vertrag verlängert haben. Stimmt
genau, das? Genau, ist richtig.
Das ist vermutlich eine gute Quote, oder?
Ist eine sehr gute Quote, darauf sind wir auch stolz, dass unsere Kunden uns da einfach vertrauen. Und ja, ich denke, sie werden eben auch belohnt, dass sie jetzt eben mit diesen Preisen ins nächste Jahr gehen können und nicht zu 12, 14, 15 Cent, vielleicht wie es bei anderen Versorgern der Fall ist, neue Verträge abschließen zu müssen.
Alles klar, Raphael. Danke dir. Im Grunde war es das schon. Also zusammengefasst, die Antwort ist klar, der Strom wird in Deutschland mindestens teuer bleiben, vermutlich sogar eher noch teurer werden oder Energie ganz allgemein. Du hast ganz gut, glaube ich, gerade erklärt, worauf wir aber achten können, dass es eben den Leuten nicht so geht wie mir, dass sie eine E-Mail bekommen, wo gefühlte Fantasiepreise drinstehen, sodass es schon fast so wirkte für mich wie, hoffentlich kündigt der, weil keiner so doof ist, so viel zu bezahlen für sein Gas. Bei meinem Strom weiß ich es noch gar nicht. Ich gestehe, ich bin nicht bei Landenergie. Das werde ich jetzt ändern. Das muss ich. Bestimmt kriege ich, weil ich sag's dir, ich sag's euch, bestimmt kriege ich von meinem Stromversorger, den ich jetzt nicht mal im Kopf habe, geht das bestimmt vielen so, oder? Dass die gar nicht wissen, wo sie ihren Strom herkriegen? Weiß ich nicht.
Ist halt, Strom ist nicht emotional. Man braucht es für alles Mögliche. Man zahlt monatlich einen Abschlag, kriegt am Ende des Jahres vielleicht eine Nachzahlung oder eine Gutschrift und damit ist es erledigt. Es ist weniger präsent wie jetzt vielleicht der Spritpreis an der Tankstelle, wo ich wirklich ja, alle paar Tage mal tanken muss, wenn ich auf die Arbeit kommen will. Da sind mir die Preise stärker präsent.
Ja. Das ist jetzt habe ich sogar aus dieser Folge was gelernt. Ich weiß nicht mal, wo ich meinen Strom herkriege. Und werde jetzt danach, ich kann das zum Glück machen, ich kann einfach hochgehen, da sitzen die Mädels von Landenergie, mir ein Angebot machen lassen, das mal vergleichen. Und wenn es euch so geht wie mir und ihr keinen Schimmer habt, wer euer Anbieter ist, auch wenn ihr es wisst und wie viel er zahlt, ich habe Landenergie jetzt nicht nur im Zuge dieser Recherche, sondern auch im Zuge meiner Arbeit hier als wirklich seriösen Dienstleister kennengelernt und eben mit diesem großen Alleinstellungsmerkmal, dass wir oder das Landenergie einfach auch wirklich auf die Landwirtschaft spezialisiert ist. Aber ich bin kein Landwirt und kann trotzdem, das weiß ich auch, Kunde bei Landenergie werden.
Genau, das ist richtig.
Also, in dem Sinne, Raphael, danke dir, dass du dir spontan für diese Sondersendung Zeit genommen hast und mir einfach diese Fragen, die mir gekommen sind, beantwortet hast. Und ich denke, die letzte Botschaft ist wirklich die, schaut auf den Brief oder auf die E-Mail, die bei euch kommt von eurem Energieversorger, guckt, ob sich der Preis erhöht und wenn ja, um wie viel. Sonderkündigungsrecht habe ich, glaube ich, immer, wenn der Preis erhöht wird, oder?
Genau, Sonderkündigungsrecht hat man immer, zum Teil auch bis eben die Preiserhöhung in Kraft tritt. Genau, einfach umschauen, zur Landenergie kommen, Vergleichsangebote einholen. Genau.
Genau, also wirklich guckt euch das an, lasst diesen Brief nicht einfach liegen. Das ist auch so ein, ich gehöre auch zu den Leuten, Briefe bleiben bei mir gerade auch mal gerne 3-4 Wochen liegen und wenn die Frist drüber ist, dann habe ich halt, darf ich sagen, dann ist die Scheiße halt da und ich muss halt ein Jahr lang diesen Tarif vermutlich bezahlen, oder? Dann muss ich da für mein Gas auf einmal, weiß ich nicht, 200 € im Monat bezahlen. Guckt bitte auf diese Briefe, guckt, ob der Preis teurer geworden ist. Ihr wisst jetzt, warum der Preis sich ändert. Ihr wisst auch, dass der Energieversorger nicht alles am Preis oder einen Großteil nicht beeinflussen kann. Aber er kann euch offensichtlich, wenn er gut plant, gut einkauft, Stabilität bringen. Und damit würde ich, glaube ich, sagen, danke dir, Raphael.
Danke dir, Patrick.
Und euch einen schönen Dezember, wie auch immer. Macht's gut, ciao.
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.